Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Autorin Susanne Seigin und der Kritiker Markus Müntefering. Auch heute stellen wir am Ende wieder drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Marie Dien, Die Rache ist mein, Patricia Highsmiths Tagebücher und Roman Alarm inmitten der Nacht. Zuerst jedoch zu Peter Ferris, der mit letzter Aufruf für die Liebenden ein wenig an Quentin Tarantino erinnert. Die Gewalt in seinem Kriminalroman prägt alles. Beginnt mit einem Bankraub, einer Geiselnahme und einem Betrug an der eigenen Bruderschaft. Da die mit den Ermittlungen beauftragten Agents selber genug Probleme zu lösen haben, entwickelt sich ein nächtlicher Albtraum. Was mich zu der Frage führt, wie viel Gewalt ertragen wir in einem Kriminalroman?
Ja, wie viel Gewalt verträgt ein Kriminalroman für mich? Und die Frage würde ich gleich lieber wieder an euch zurückspielen, ist die Frage, welchen Zweck hat die Gewalt in diesem Roman? Denn daran hängt für mich nämlich dann die Frage, wie viel verträgt er? Und ich glaube tatsächlich, dass er in dem Roman eine relativ klar umrissene Funktion hat und deshalb geht er auch für mich okay.
Okay, das klingt spannend. Ich meine, genau, die Frage ist ja so alt wie der Kriminalroman, würde ich denken. Hat man sie jetzt nicht zum ersten Mal gestellt, aber tatsächlich stellte ich sie mir auch während der Lektüre, weil ich doch zeitweise, vielleicht ist es mein steigendes Alter, eine geringere Gewalttoleranz oder sowas, aber ich war teilweise schon ganz schön weggeplättet von der Ausführlichkeit einiger Gewaltszenen. Und möchte dir, Wolfgang, auch gleich widersprechen, denn ich finde, mit Quentin Tarantinos leichtfertigen oder leichthändigen, je nachdem, wie man es werten möchte, Umgang mit Gewalt, hat das jetzt gar nichts zu tun, weil das ist ja alles todernst. Also, oder ich habe es falsch gelesen.
Ja, also ich sehe dadurch durchaus einige Stellen ironisch gebrochen in der ganzen Geschichte. Und wenn ich an Reservoir Dogs oder an Kill Bill denke, sorry, das ist jetzt nicht gerade, das ist ja nur ein Gewaltfestival, was er da abgedreht hat, Tarantino. Von daher gesehen widerspreche ich dir da auch. Aber generell ist es ja so, dass wir ja vom Filmen oder auch teilweise in Kriminalromanen mittlerweile gewohnt sind, dass niemand mehr blutet. Ja, die schlagen sich stundenlang aufs Gesicht, die explodieren und die Gewalt an sich wird nicht mehr in aller Ausführlichkeit gezeigt, außer wir sind im Splatter-Roman oder solchen Geschichten. Ich bin sofort d'accord mit dir, wenn du sagst, also ich bin jetzt altersbedingt nicht unbegründet der große Gewaltfan. Aber hier gibt es so eine Stringenz in dem Buch, dass ein Autor sich sehr wahrscheinlich vorgenommen hat, ich werde unerbittlich bis in die letzte Ecke hinein erzählen.
Darf ich jetzt gleich mal dazwischen grätschen? Ich sehe es ähnlich wie Wolfgang, habe aber volle Sympathien für Markus. Also ich fand es auch, das ist schon sehr harter Tobak und ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, irgendwie mich hat das eher so teilweise an Cape 4 erinnert, dieses Übertöten, also nochmal und nochmal und nochmal Gewalt anwenden, bis am Schluss wirklich nichts mehr sich regt. Ich finde aber eigentlich, also was mich interessiert hat an dem Roman, ist so der Gegensatz, der sich für mich komplett durchzieht, Nature and Nurture, also einfach, also oder beziehungsweise Natur und Menschen. Und man hat ja in dem Roman total viele sehr ausführliche Naturbeschreibungen und man hat auch tote Tiere. Und die toten Tiere sind fast überwiegend von selbst gestorben, bis auf die Katze, die gehäutet wird. Aber ansonsten in der Wildnis, die Tiere verenden von selbst. Die Menschen hingegen machen alles kaputt und meucheln ohne Ende. Es sind die Menschen, die morden. Und die Natur ist zunächst mal irgendwie relativ indifferent in jedem Fall. Also auch nicht freundlich, aber und die Schlangen auf keinen Fall. Aber also das ist schon fast Idylle. alles ist zugewuchert, man hat eine super satte Southern Baroque, würde ich schon fast eher sagen, Naturbeschreibung. Und in dieser Idylle veranstalten Menschen miteinander Dinge, die einfach viehisch sind. Also, und da finde ich auch dieses Beispiel am Anfang, was den Polizisten so aus der Bahn wirft, nämlich, dass er auf irgendwelche Crystal Meth Fiends trifft, die ihr Kind wie ein Hund in einem Käfig gehalten haben und dass er darüber nicht hinwegkommt. Also es sind die Menschen, die sich wie Tiere verhalten. Das ist das Thema. Und die halt mit einer Brutalität sich verhalten, die über das hinausgeht, was in der Natur zu sehen ist.
Ich weiß gar nicht, ob das wie die Tiere ist, sondern das ist ja eigentlich
schlimmer
als Tiere. Ja. Als irgendwie, weil man gar nicht genau weiß eigentlich, worum geht's hier? Also warum schlachten die sich eigentlich die ganze Zeit ab? So, bei den Tieren weiß man, die haben Hunger oder irgendwie die haben einen Revierkampf oder sowas. Hier hast du halt irgendwie wirklich, wirklich kaputte Figuren. Also ein Sammelsurium von so kaputten Figuren habe ich lange nicht mehr in irgendeinem Roman gefunden. Ich hatte mir eigentlich auch geschworen, irgendwie nie wieder Romane mit alkoholkranken Cops zu lesen, die ja so ein bisschen so ein Klischee sind. Und ich fand jetzt auch unseren Cop, der hat mich jetzt auch nicht so mitgenommen auf die Reise. Ich fand die anderen Figuren dann deutlich interessanter, gerade diesen gewalttätigen Aryan Nation ist es, ne? Heißt Aryan Nation, heißt es, ne?
Nee, Aryan Brotherhood sind es, glaube ich, oder?
Brotherhood,
ja.
Genau, also Hick Lynn, der ja vielleicht eigentlich die Hauptfigur ist. Und den fand ich jetzt deutlich interessanter, weil der irgendwie dann doch recht viele Facetten hatte. Und gerade, weil in dem sich so zwei Aspekte spiegelten, nämlich, dass er einerseits sein im Kampf gegen seinen Ziehvater tritt, also dieses komplizierte Vater-Sohn-Verhältnis hat, und andererseits spiegelt sich das dann auf ganz andere Weise in dem Verhältnis zu seinem, ja, dann doch eigentlichen Sohn, nämlich dem jungen Mann, den er da entführt. Wobei der Zufall jetzt recht groß ist, aber das...
Ich gebe dir vollkommen recht, also ich kann auch keine Cops, die saufen, mehr ertragen. Aber genauso wenig kann ich auch schwedischen oder skandinavischen schlechtes Wetter in Kriminalromanen ertragen. Das müssen wir allerdings auch sagen, das liegt aber dran, weil wir zu viel davon gelesen haben. Mhm. Ja, also die Geschichte eines Autors, der sich dann eine solche Figur erarbeitet oder so, der ist ja frei in der Figurenwahl. Dass wir als Leser dann sagen, okay, jetzt haben wir schon wieder einen alkoholisierten Cop, das hat leider damit zu tun, dass wir verdammt viel lesen. Ich finde, dass du hast auch vollkommen recht, die interessante Figur ist dieser Schlechter, der da mit der Drogensüchtige zusammen in die Waldhütte zieht und so weiter. Merkwürdigerweise entwickelt gerade der ja die menschlichsten Züge im ganzen Roman.
Ja.
Und,
Ja.
Und das ist ja auf einer Palette von Brutalität aufgezogen, wo Figuren nur noch brutal sein können, weil sie nichts anderes gelernt haben.
Ja, aber ich finde gerade da, auch da, also letztlich bricht ja da irgendwie bei dem Hope Hicklin, der hatte ja in Knast bei der Aufnahme in die Aryan Brotherhood gelernt, so, er muss den Mord begehen, also Blood in, Blood out. Und er wird dann auch dazu verpflichtet, alles, was er vorher an Familie oder irgendwelchen Verbindungen hatte, aufzugeben. Und dann begeht er diesen Raubüberfall, diesen Banküberfall, wo für mich eigentlich eigentlich nicht klar war, dass das kippen würde, sondern ohne es eigentlich sich erklären zu können, nimmt er diesen jungen, dicklichen Schalterbeamten als Geisel. Und da ist für mich so, und dann beginnt der Verrat an der Brotherhood. Und was sich da meldet, ist ja dann letztlich der Ruf des Blutes, wie wir dann nachher wissen. Also da kommt wieder was hoch, da würde ich wieder dieses Naturmotiv sehen. Also so, was überwiegt denn? Die anerzogene Verbrecherkarriere oder tiefer wirkende Verbindungen, die dann vielleicht doch nicht so, natürlich sind die zufällig, dass die, aber also da habe ich irgendwie den Gegensatz gesehen. Und was ich halt auch interessant fand, was jetzt die Polizeifiguren angeht, diejenige, die als einzige sowohl die digitalen Fäden in der Hand hält, als auch wirklich diese großen Massen an Polizei, die zum Schluss eingesetzt werden, kommandiert, ist ausgerechnet eine Landespolizeibeamtin mit offensichtlich indigenen Native American Hintergrund. Also die auch wieder eher diesen Naturaspekt, die ist die einzig Gute. Die ist heil, die arbeitet zwar wie blöde, aber die ist diejenige, die am meisten noch beisammen ist von all denen, die da rumlaufen.
Ja, stimmt. Ich habe aber bei ihr ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht auserzählt ist, richtig. Also die kam mir ein bisschen zu flach daher, ehrlich gesagt. Ich fand es interessant, dass der Name, den sie trägt, natürlich irgendwie eine Hommage an den Schriftsteller Harry Cruz ist, der, wie ich dann in einem Interview mit Peter Ferris auch las, natürlich wie bei sehr vielen Tough Guy Südstaaten-Romanschreibern, und das spielt ja in den Südstaaten, das ist ja sehr wichtig, Georgia, ein großes Vorbild auch für Peter Ferris ist dieser Harry Cruz. Und deswegen hat er ihr auch diesen Namen gegeben, mit Sicherheit. Aber trotzdem, finde ich, entwickelt die keine so rechte Dynamik in der Geschichte und auch keine wahnsinnig tragende Funktion, finde ich, am Ende. Nochmal, wir müssen, glaube ich, auch einmal kurz darüber sprechen, von wann dieses Buch ist. Das ist ja ein Erstlingsroman, der in den USA, wenn ich, korrigiere mich, Wolfgang, wenn das falsch sein sollte, schon 2012 rausgekommen ist.
Ja.
Und das ist ja ein Roman des Verfalls im Prinzip. Also das heißt, es zeigt, wie Südstaaten-Romane ja sehr oft tun, irgendwie eine Gesellschaft im totalen Verfall. Das heißt irgendwie, die Tiere sind eine Sache, aber was du halt immer wieder hast, sind geschlossene Läden, irgendwie so verbarrikadiert irgendwie. Also es ist irgendwie eine totale Entropie herrscht da ja schon. Und da wäre für mich jetzt irgendwie so ein bisschen die Frage, sind diese Figuren also schlagen die so um sich, weil es eh irgendwie keinerlei Perspektive gibt?
Also ich bin ja der Meinung, dass der Verfall immer da ist. Dass er nicht plötzlich kommt und auch nicht darauf hinweist, dass die Gesellschaft jetzt endet, sondern wir haben den Verfall in den 30er, in den 50er Jahren, in den 70er, im letzten Jahrhundert gehabt. Am Rande der Gesellschaft sieht es halt so aus. Eine Frage, die sich für mich stellt, ist so, was du gerade gesagt hast über die Cruz. Dieser Roman ist in einem unglaublichen Tempo erzählt. Ja, also es ist ja, man kommt ja kaum hinterher, wo sie gerade wieder sind und was passiert und wer da gerade wieder irgendwas erleidet. Und ich glaube, dass der Ansatz von Susanne eigentlich der richtige ist. Diese Gegenüberstellung von Natur und Mensch. Der Mensch, der sich selber so ja, ausnutzt, vernichtet, dem der Mensch auch nicht mehr wert ist, ist ein anderer, als wenn du in der Natur jetzt überlegst, da sterben zwar auch Tiere und alles Mögliche, aber da geht es ja meistens um Nahrungssuche oder halt darum, dass bestimmte Tiere nicht mehr leben können. Aber bei Ferris ist es mit einer Gnadenlosigkeit erzählt. Und jedes Mal, wenn ein bisschen Menschlichkeit aufflackert, weil wenn diese Drogensüchtige da ihre Annäherungsversuche macht, da war ich ja völlig überrascht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber jedes Mal, wenn das passiert, nimmt er das Tempo raus. Und sobald da irgendeiner wieder ballert oder zusticht oder körperlich wird, geht er mit einem Parforce-Ritt da weiter durch.
Ja, also ich würde es auch ähnlich sehen, und ich glaube, was für uns einfach schwer vorstellbar ist, ist diese Crystal Meth und Oxycontin-Krise in den also Opioid-Krise in den USA. Also ich kann jetzt nur aus einem persönlichen Eindruck zehren. Ich war vor jetzt auch schon fast 10 Jahren in Michigan, in einer wirklich total hübschen Universitätsstadt, und habe dort eine Freundin an der Uni besucht und wir sind einmal in den Nachbarort gefahren und es hätte der Ort sein können, der hier beschrieben wird. Also es hätte Jubilation County sein können. Das war grauenhaft. Also die Gestalten, die da rumgelaufen sind und ganz klar auf Meth waren, ich glaube, sowas ist schwer vorstellbar bisher noch in Deutschland, dieses Elend im ländlichen Raum. Also das ist, glaube ich, so. Also in der Stadt kennt man das vielleicht, aber diese vollkommene Totalverelendung durch Drogen, und darum geht es ja unter anderem auch sehr stark. Also ich meine, der Lang wird ja einmal irre über diese Familie, die ihr Kind als Hund hält praktisch, aber auch darüber, dass eigentlich alles sich nur noch darum dreht, irgendwelche Crystal Meth Labore irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und auch da finde ich dann wieder, was den Verfall angeht, auf der anderen Seite beschreibt er ja sehr, sehr eindrücklich irgendwie auch wieder eben die Pflanzen, die alles zuwuchern. Und also da ist die Entropie auch wieder da. Und das sind, also diese Kutsu-Pflanzen, das sind ganz fiese Rankpflanzen, die alles zumachen und die eigentlich gar nicht von da sind. Also die einfach, das sind, wie nennt man sie, Neophyten, die irgendwie South Georgia übernommen oder ganz Georgia und South Carolina übernommen haben. Und dieses Wuchern bei gleichzeitigem Verfall und überall sind Spinnen und Würmer und Maden unterwegs und dann die Schlangen bei den Snake Handlers, das finde ich halt super interessant. Und dann auch, also ich würde Markus in sehr vielen zustimmen, auch also wirklich was diese explizite Gewalt angeht, aber diese Snake-Händler-Szene kurz vorm letzten, also wirklich vorm letzten Drittel von des Buches, die ist total durchgeknallt und man könnte auf der einen Seite sagen, jedes Klischee wird abgegriffen, aber andererseits genau an der Stelle verschränken sich dann halt Natur, Schlangen und die Menschen miteinander. Also einerseits friedlich, eben die Snake-Händler sind ja zunächst mal das läuft ja eigentlich, dieser Gottesdienst. Und läuft erst aus dem Ruder, als die Schießerei mittendrin anfängt. Und dann fangen die Schlangen an zu beißen. Und dann fangen die Visionen, also die Vision, am Anfang hat ja nur einer die Vorstellung, so ich habe Hörner und also der Teufel ist in mich gefahren praktisch. Und in dieser Szene werden auf einmal alle irre und alle haben Visionen von Hörnern und werden zu, ja, Tiermenschen eigentlich. Also da finden ganz komische Überschneidungen statt. Also insofern finde ich das schon auf der Ebene total interessant zumindest. Aber die Gewalt ist natürlich hammerhart, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden.
Ja, aber ich fand auch, dass diese Szene hat fantastisch funktioniert. Also das ist ja sozusagen irgendwie quasi der Höhepunkt, einer vielleicht von zwei Höhepunkten, auf denen die der Roman hinarbeitet, und dass diese Schlangenszene in der Kirche, dieses unfassbare Geballer, das ist wunderbar. Das ist auch schon wieder so over the top, dass ich da irgendwie auch schon wieder sagen würde, da vielleicht gibt es sogar so einen Tarantino-Anknüpfungspunkt irgendwie so. Ne? Also das haut rein. Es ist trotzdem nochmal irgendwie, ich glaube nicht, dass alle Gewaltszenen in dieser Intensität hätten sein müssen. Also was mich ein bisschen gestört hat, irgendwie ist tatsächlich der Mord an der Barbetreiberin Calamity, weil ich fand, das war so ein Sadismus, und dass diese beiden Typen, die diesen Mord begehen, diese Aryan Brotherhood-Typen, dass die durchgeknallt und widerlich sind, hatte ich auch vorher schon verstanden, und man hätte es vielleicht einfach da mal ein bisschen zurücknehmen können, weil ich hatte das Gefühl, das ist dann eben so eine Szene, wo sich so gewaltgeile Typen auch dran aufgeilen können. So.
Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zum Verfechter von Gewaltromanen werde. Aber, weißt du, ich bin diese ganzen Lee Child, Jack Reacher-Romane, sowas von Satz, wo die Superhelden, die Männer durch die Gegend fahren, sich dann 7, 8 Gegnern gegenüberstehen Und Reacher dann überlegt, wie mache ich sie jetzt platt? Und Reacher macht sie auch platt. Ja, also dieser Männlichkeitswahn, der da auf eine kultivierte Weise sich darstellt, ist meines Erachtens völlig verlogen. Wenn ich jetzt Ferris mir anschaue, gebe ich dir recht. Also auf der anderen Seite ist gerade diese Szene, die du da angesprochen hast, ich bin noch nicht glücklich über solche Szenen, ist ganz klar. Aber wir müssen mal romanimmanent denken. Wenn sich jemand vornimmt, Gewalt als Gewalt darzustellen und diesem Pfad folgt, dann nimmt er einfach keine Rücksicht auf seine Leser. Wir können an der Stelle das Buch zuklappen. Oder wir wollen vielleicht wissen, wie es ausgeht.
Ich wüsste ehrlich gesagt gern, wie die weiteren Romane von ihm sind. Also ob das so ein Erstlingsroman-Ding ist, wo er mal wirklich so richtig auf die Kacke hauen wollte und ob er sich selbst dann vielleicht ein bisschen zurücknimmt in den weiteren Romanen.
Nein, das ist, also sicherlich ist das ein Debüt und auch ein sehr exzessiver Roman, aber er ist natürlich in dem düsteren Noir verhaftet. Da geht er eher in die Richtung Bezos als jetzt nochmal in die Richtung Liechtenstein.
Ja klar, an Bezos musste ich auch denken natürlich. Ich finde schon, das hat auch was von Bezos, der ja auch irgendwie den Exzess durchaus zelebrieren zu vermag. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert in diesem Zusammenhang, weil wir haben darüber gesprochen, ne? Wir haben diese relativ dumpfen Typen, die sich irgendwie die ganze Zeit irgendwie killen und so weiter. Aber ich wollte das vorhin schon so ein bisschen andeuten, indem ich sagte, ist das eine Reflexion auf eine Gesellschaft im Verfall? Plus, nenne ich irgendwie, sind es eigentlich die Opfer eines Underground-Kapitalismus, denn was ich interessant fand, war, wie sehr, und da nimmt er sich dann im Laufe des Romans ja auch ein bisschen Zeit in diesen Rückblenden, sehr nochmal zeigt, wie diese Aryan Brotherhood, ganz abgesehen von dem Rassismus, der ja auch irgendwie ein seltsamer Macho-Rassismus ist, denn auch Hicklin sagt irgendwann, ja, es gibt ja auch irgendwie gute Neger. So, ne? Die gucken dir ins Auge und irgendwie die hauen einen weg und so, ne? Also, das sind ja nur die Sozialschmarotzer, merkwürdigerweise, die er dann ablehnt. Das sind die Sozialschmarotzer. Und er selbst arbeitet eigentlich für die Aryan Brotherhood, das nichts anderes ist als ein zum größten Teil aus dem Gefängnis geführtes, also über das ganze Land verteiltes, großes Unternehmen für organisierte Überfälle. Also das ist eine Money-Making-Machine. Das fand ich faszinierend daran. Und das sind nur Handlanger.
Also ich würde dir da sofort zustimmen, zumal ja auch das Knastsystem in den USA eigentlich wiederum eine andere Money-Making-Machine sein könnte. Mhm. Und was ich dann eigentlich, und das würde dem auch wieder mit rein, also da auch wieder mit reinspielen, der Schluss.
Also, wir dürfen über den Schluss bitte nichts verraten.
Gut, dann sage ich nur Fernsehen. Und da ist dann auch wieder, also womit kann man Geld machen? Also so, welche Möglichkeiten gibt es für US-Amerikaner mit geringem Bildungsstand, Geld zu machen? Also Drogen, komische Berühmtheit, solche Dinge. Also da würde ich tatsächlich Markus' Kapitalismus-These in jedem Fall zustimmen und tatsächlich, ich meine, wenn der Roman von 2012 ist, dann sind das noch die Nachwehen von 2008 in jedem Fall auch noch, also eben dem kompletten Crash. Ne?
Ja. Absolut, das glaube ich auch, das spürt man in dem Buch noch. Ich meine, da wird ja wahrscheinlich, wie fast jeder Autor für seinen Erstlingsroman, auch ein paar Jahre gebraucht haben. Und möglicherweise könnte ich mir sehr gut vorstellen, unter dem 2008er Schock, als sie alle ihre Wohnungen verloren haben und so weiter, als die Läden schließen mussten, das ganze Buch begonnen haben. Und viel besser ist es seitdem ja nicht geworden.
Was mich an diesem Roman auch noch interessiert hat, war die Tatsache, wie chancenlos eigentlich die staatlichen Behörden sind, wenn jemand sich entschließt, gnadenlos brutal zu sein. Wie lange die brauchen, um irgendwie jetzt ihm auf die Spur zu kommen, wie er dazwischen kommt und wie er so ein Private Gewaltsystem aufbaut, das selbst nicht mal die Kollegen aus der Brotherhood durchbrechen können und das im Grunde bis zum Ende durchführt. Und am Ende gibt es natürlich eine überraschende Wendung. Von daher gesehen, sicher muss man dem Roman sicherlich ans zugute halten, dass er wirklich 2012 geschrieben ist und da eine andere gesellschaftliche Situation war.
Ja, also es gibt ja in diesem Roman kein außerhalb der Gewalt. Ne? Also es gibt keinerlei Figur, die irgendwie außerhalb steht. Es gibt keine, wie sagt man, Zivilgesellschaft. Es gibt nur Typen, die in direkter Beziehung zum Verbrechen stehen, entweder als Verbrecher oder eben als Behörde, als Polizeibehörde.
Ja. Na, es gibt schon die Zivilgesellschaft, da würde ich dich korrigieren. Also es gibt ja diese Bank ganz am Anfang und der nerdy Bankbeamte, der eigentlich ein aufrechtes Leben führen möchte. Es gibt seine Mutter, die als Krankenschwester versucht, ein bürgerliches Leben zu führen. Und all das wird aber über den Haufen geschossen zuerst mal. Dann kommen die Banktages. Man kann nur hoffen, sagt der Polizist, glaube ich, dass sie das Blut vorher weggewischt haben. Ist die Bank wieder offen und alles scheint wieder so zu sein wie vorher. Aber irgendwie ist auch klar, dass es das offensichtlich nicht mehr ist. Also so, dass diese bürgerliche Existenz keinen Bestand hat und das hat sie am Ende dann auch nicht mehr. Also,
sie bietet keine Sicherheit mehr. Das ist,
ja.
Ne? Ja. Ich würde jetzt empfehlen, nachdem wir so viel über Gewalt gesprochen haben, dass wir zu unseren Empfehlungen kommen und dass du, Markus, anfängst, weil du hast ein Buch, das ich auf deine Empfehlung auch sehr gerne gelesen habe, wo auch eine Menge Spannung passiert, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Das stimmt. Das Buch ist von einem Autoren, der heißt Roman Alam. Er ist ein amerikanischer Autor. Seine Eltern kommen, wenn ich mich nicht täusche, aus Pakistan, sind Einwanderer. Ist, glaube ich, sein zweiter Roman gewesen. Und der hat letztes Jahr in den USA relativ große Wellen geschlagen, weil er in diese ganze Corona-Zeit rein viel in Lockdown-Zeit und so weiter. Und er hat diesen Roman lange vor Corona begonnen und auch vollendet, aber trotzdem, ich habe ihn dann auch gelesen, während wir im Lockdown waren und für mich war das unglaublich beeindruckend, als ich ihn jetzt besprochen habe, also damals auf Englisch gelesen und jetzt, als ich ihn besprochen habe, nochmal auf Deutsch gelesen habe, war das in einer Zeit, wo es alles irgendwie besser aussah. Er funktioniert aber trotzdem und jetzt rauschen wir ja gerade wieder tief in die Krise rein. Roman Alams Roman heißt Inmitten der Nacht und auf Englisch heißt er Leave the World Behind, was eigentlich der schönere und irgendwie auch treffendere Titel ist. Und er erzählt von einer ganz durchschnittlichen weißen Familie, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, ne, so wie sich das gehört. Alle haben irgendwie Jobs, die sind eigentlich alle so ein bisschen scheiße, aber hey, es ist irgendwie pays the rent, ne? Und haben sich jetzt mal im Urlaub was geleistet. Sie haben sich ein Haus gemietet, das ist eigentlich ein ziemlich luxuriöses Haus, so ein bisschen außerhalb von New York. Es ist ein bisschen zu teuer, aber hey, es ist irgendwie die eine Woche Urlaub im Jahr, da muss alles perfekt sein. Nichts wird perfekt sein in diesem Roman, das ahnt man schon relativ früh, denn da, wo sie leben für diese Woche, da gibt es zum Beispiel keinen rechten Handyempfang. Und das Letzte, was sie noch hören, bevor der Handyempfang endgültig abbricht, ist, es gibt irgendwie ein Power-Out in New York City. Und das beunruhigt sie aber jetzt erstmal nicht weiter, denn es soll ja ein schöner Urlaub werden. Aber dann klopft es an der Tür und vor der Tür stehen zwei Schwarze, nämlich ein Mann und eine Frau. Und Die Frau, also die Ehefrau des Mieters, also die Weiße, sagt, oh, hol mal schnell den Baseballschläger. Aber das sind so ältere Menschen, eigentlich, wie sich rausstellt, ganz nett. Und es sind eben die Besitzer dieses Hauses, die aus New York geflohen sind und aber auch nicht viel zu erzählen haben. Irgendwas passiert da draußen und man weiß nicht genau was. Und das baut sich so langsam auf, bis es dann irgendwann einen unfassbaren Knall gibt. Auch dieser Knall wird nicht wirklich erklärt. Irgendwas ist da passiert so. Und irgendwas passiert mit diesen Menschen jetzt auch. Und man hat eine Ahnung davon, dass da draußen vielleicht gerade die Apokalypse abgeht, irgendwie so. Aber dass es keinerlei Kommunikationsmittel mehr gibt, die funktionieren. Fernsehen ist, alles ist ausgefallen. Weiß man das lange nicht so genau. Der Erzähler macht das sehr raffiniert, weil er auf erstmal so ein bisschen so Class and Race und sowas abklopft und dann aber einen gewissen Sadismus im Erzählen entwickelt, weil er diese Leute in ihrer Hilflosigkeit zeigt und manchmal einfach sagt, so Dinge sagt wie, naja, aber er wird das nicht mehr erleben. Also es ist, man ahnt, es ist eine Vollkatastrophe. Sie bleibt aber immer vage und diffus und das macht dieses Buch so irre. Also, ne, weil es ja auch so eine Lockdown-Situation ist. Die sind in diesem Haus und kommen da einfach auch nicht wirklich raus und wissen nicht wohin. Und ja, ich fand das irrsinnig beeindruckend und würde das sehr, sehr empfehlen. Im Übrigen beim BTB Verlag erschienen und übersetzt von Eva Bonnet.
Ich stelle Patricia Highsmiths Tage- und Notizbücher vor, herausgegeben von Anna von Planta. Bei Diogenes 1368 Seiten inklusive Anhang. Ich muss hier gleich einschränkend sagen, ich habe nicht alle 1368 Seiten gelesen. Trotzdem, rein ins Material. Wo versteckt man eine Leiche? Oder im Fall von Patricia Highsmith, wo versteckt man the body, den Korpus all der ungeschliffenen Werkskizzen und privaten Aufzeichnungen? Wohin also mit der ganzen schmutzigen Wäsche, die die notorisch publikumsscheue Patricia Highsmith zu Lebzeiten peinlich vor dem Blick der Öffentlichkeit schützte, auch wenn sie deren Auffindung und Veröffentlichung nach ihrem Tod selbstverständlich vorausgesehen hat? Richtig. Patricia Highsmith hat diesen fast 8000 Seiten umfassenden Textkorpus mit all seinen Warzen, schweren und monströsen Auswüchsen feinsäuberlich hinter Stapeln frisch gestärkter Wäsche verborgen. Highsmiths Nachlassverwalter waren bereits 1995 bei der Auflösung ihres Haushalts auf die Tage- und Notizbücher der Autorin gestoßen und hatten sie dem Schweizer Literaturarchiv in Bern übergeben, wo sie unter anderem seit 2002 von den Herausgebern der Highsmiths Werkausgabe genutzt wurden und von Joan Schenker für ihre 2009 erschienene grandiose Biografie Die talentierte Miss Highsmith. Jetzt hat Highsmiths langjährige Lektorin Anna von Planta eine auf knapp 1400 Seiten heruntergekochte Edition nachgelegt und das Bild, das darin entsteht, ist das einer Patricia Highsmith, die hochtalentiert, hochneurotisch und als junger Mensch höchst attraktiv war, die ihr homosexuelles Begehren ebenso konsequent und weitgehend fernab jeglicher Konventionen ausgelebt hat, wie ihren ungebremsten Alkoholkonsum und ihre Arbeitswut. Das Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Leben, das einen aus den Tage- und Notizbucheinträgen von Patricia Highsmith aus den 40er und 50er Jahren entgegenspringt, also genau der Zeit, in der die Autorin in ihren 20er und 30er Jahren war, scheint wie eine Illustration des genau in dieser Zeit aufgekommenen Slogans Live fast, die young and have a good looking corpse. Allerdings hat es Highsmith, sei es aufgrund einer offenbar nahezu unverwüstbaren physischen Konstitution, sei es aufgrund ihres manischen Überlebenswillens als Autorin, offenbar irgendwie nicht über sich gebracht, sich auf dem Höhepunkt der Party zu Tode zu saufen. Und stattdessen beginnt dann irgendwann Ende der 1950er eine nicht mehr aufzuhaltende Sinkflug in die Vereinsamung, in die Menschenfeindlichkeit und in den körperlichen Verfall. All das, muss man sagen, kennt man bereits aus der Biografie von Joan Schenker. Bleibt die Frage, worin besteht jetzt der Mehrwert der Edition? Für Highsmith-Aficionados erschließen die Tagebücher wie ein zweiter Spiegel die ungeschliffenere und manchmal geschwätzige, oft überdrehte Seite einer Autorin, deren literarisches Werk eigentlich genau das Gegenteil dieser Charakteristika zu sein scheint. Und wer zwischen den Zeilen zu lesen vermag, begreift außerdem, wie sehr das Saufen und mehr noch das Schreiben für die schon mit Anfang 20 zutiefst verstörte Patricia Highsmith Mittel der Wahl waren, um das in ihr tobende Chaos zu beruhigen und zu ordnen. Und weil Patricia Highsmith klug genug war, diese Zusammenhänge nicht nur zu blicken, sondern auch selber formulieren zu können, findet man immer wieder in dieser Richtung auch sehr prägnante Selbstbeobachtungen. Etwa, wenn sie schon mit 24 notiert, fasse alle deine Ängste in Worte, male Bilder deiner Feinde, schreibe Prosagedichte über all deine Befürchtungen, Zweifel, Hassgefühle, Missstimmungen, um dich ihrer zu erwehren und standhaft zu bleiben. Das ist also die rein biografische Seite. Darüber hinaus dürfte diese in fast jeder Hinsicht wissenschaftlichen Standards genügende Edition mit ihrer umfangreichen Bibliografie und dem mehr als 20 Seiten umfassenden Personen- und Werkregister eine unschätzbare Quelle für die Literatur- und Gendergeschichte der 1940er bis 1980er Jahre sein.
Zu dem Buch Die Rache ist mein. Der Titel lässt ein bisschen an Charles Bronson denken, an Selbstjustiz, an Gerechtigkeit, die nur mit eigenen Mitteln durchzusetzen ist. Der Roman von Marie Diaye in Übersetzung von Claudia Kaltscheuer im Rowohlt Verlag erschien, erzählt von einer 42-jährigen Anwältin aus Bordeaux, die nicht überaus erfolgreich ist. Sie übernimmt das Mandat der Verteidigung einer Mutter, die ihre Kinder ermordet hat. Die Festnahme lässt sie teilnahmslos über sich ergehen. Sie gesteht auch alles. Sie will ihre Strafe abbüßen. Ihr Mann jedoch, von dem sie die Scheidung fordert, setzt alles daran, um sie vor Gericht freisprechen zu lassen. Er gibt vor, sie zu lieben. Marie Diaye ist als Erzählerin eine Verführerin. Die Autorin von Drei starke Frauen, für den sie den Prix Goncourt bekam, entzieht ihren Lesern, je tiefer sie in den Roman eindringen, den Boden. Ist die Anwältin dem Mann ihrer Mandantin schon mal einmal begegnet? Und was, wenn ja, ist in dem Zimmer mit ihr als Jugendliche passiert? Sie erinnert sich kaum, weigert sich einzugestehen, dass damals etwas Schreckliches passiert ist. Ihre Familie sieht das anders. Der Vater empfindet ihr Leugnen als Affront gegen sich selbst und beharrt darauf, dass damals ein Junge in dem Zimmer ihr zu nahe gekommen ist. Feingliedrig spielt die Autorin auf mehreren Ebenen mit Erinnerungen. Während die Heldin Maître Suzanne im Gefängnis auf eine Mörderin trifft, die lieber im Gefängnis bleibt, gar das Gefängnis als Befreiung nach einem unglücklichen Leben mit einem Mann begreift, taumelt die Anwältin privat ins Bodenlose. Sie erkrankt, findet sich fernab von Frankreich wieder. Und wir als Leser begreifen immer weniger, wieso, was da eigentlich mit ihr geschieht. So wie die Mörderin sich zu einer Tat berufen fühlte, die nicht mal sie vor sich entschuldigen kann. Ein faszinierender Roman über Frauen ohne Sicherheitsnetz, der sich und seinen Lesern eines unter die Nase reibt. Wir wissen gar nichts über uns. Ich bedanke mich. Der Podcast hat mir wieder eine Menge Freude bereitet. Und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.